Guten Morgen, liebe Gemeinde, hier vor Ort an den Übertragungsgeräten. Bevor ich mit euch den heutigen Predigtext lese und die Bibel mit euch aufschlage, möchte ich ganz kurz mich an dieser Stelle von der Kanzel entschuldigen. Und zwar wegen den letzten zwei Predigten, nicht wegen dem Inhalt, sondern wegen der Länge. Ich habe da ziemlich viel überzogen. Erst als ich dann online gesehen habe, wie lang die Predigt ging, habe ich gemerkt, wie lang sie ging. Und ich dachte, die Armen. Und dann kam die Taufe und dann habe ich trotzdem meine Stunde der Zeit gebraucht. Und deswegen, ich hatte da wirklich vom Herzen, es tut mir leid, dass ich da einfach eure Geduld oder die Zeit so über die Maßen, wie ihr es eh schon gewohnt seid, dass ich überziehe, dass ihr da nochmal was drauflegen musstet. Es liegt mir auf dem Herzen, das zu sagen. Wie gesagt, es tut mir vom Herzen leid für die Überziehung der letzten beiden Predigten. Ihr könnt mir glauben, dass ich mir wirklich sehr viel Gedanken mache, wenn ich hier auf diese Kanzel kommen, grundsätzlich mir in die Erinnerung rufe, welchen Dienst ich hier tue, welche Haltung. Und der Inhalt ist schon oft sehr herausfordernd. Die Botschaft kann sein, dass es sogar für einen oder anderen zum Anstoß wird und ist. Und dann habe ich kein Anliegen, mit meiner Person und meiner Art und noch mit der Länge natürlich noch etwas draufzulegen, dass es auch noch mehr zum Anstoß sein wird. Ich habe es sogar in meine Bibel am Anfang ein paar so Grundsätze mir reingeschrieben. Das heißt, ich lese mir immer wieder vor der Predigt durch, zum Beispiel, keine Hinweise auf Zeit geben. Weil immer wieder mir gesagt hat, Willi, sag doch nicht, du kommst gleich zum Ende, du kommst nicht zum Ende. Also, und ich nehme das auf, ich schreibe es sogar in meine Bibel. Aber ich krieg's einfach nicht immer hin. Und das ist so ein Kampf. Ich nehme es mir vor und dann bin ich so mittendrin und dann kommt es einfach raus. Und ich will euch damit nur sagen, ich nehme es ernst und ich bemühe mich. Ich bemühe mich auch, die Zeit zu halten. Ich weiß um alle Mitarbeiter, die unsere Kinder jetzt unten unterweisen und dann Gottesdienst und dann noch die Predigt und die Kinder sind unruhig und alles. Ich weiß. Und da bin ich sehr, sehr dankbar um die Mühe. Und darum entschuldige ich mich auch besonders bei Ihnen, bei all denen, die sich dann in dieser Zeit um die Kinder kümmern müssen. Also ich schreibe mir viele Dinge auf, die mir wichtig sind beim Predigen. Und es gelingt aber mir nicht immer, mich dran zu halten. Das erinnert mich auch wiederum, dass wir menschlich sind, dass wir in der Schwachheit auch diesen Dienst tun. Und wie gesagt, das tut mir leid. Ich hoffe, heute gelingt es mir etwas besser. Ich werde mir Mühe geben. Seid ein bisschen geduldig mit mir, aber seid ihr, ich danke euch dafür. Lasst uns jetzt den Predigtext lesen. Wir schlagen den ersten Johannesbrief miteinander auf. Schön, wenn es in eurer Bibel mitverfolgt. 1. Johannesbrief, Kapitel 3. Und ich lese die Verse 14 bis 24, bewusst im Zusammenhang, wobei wir heute uns nur die Verse 14 und 15 uns anschauen werden. Aber ich möchte gerne, dass wir dann im Zusammenhang genauso hören. Dann müssen wir aber Vers 11 schon lesen. Okay, ab Vers 11. 1. Johannes 3, ab Vers 11 bis Vers 24. Denn dies ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Nicht wie Kain sollen wir sein, der aus dem Bösen war und seinen Bruder ermordete. Und weshalb ermordete er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Wundert euch nicht, Brüder, wenn die Welt euch hasst. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Wer nicht liebt, bleibt im Tod. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder. Und ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben bleiben in sich hat. Hierin haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt denn die Liebe Gottes in ihm? Kinder, lass uns nicht lieben mit den Worten noch mit der Zunge, sondern in der Tat und Wahrheit. Hierin werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind und wir werden vor ihm unser Herz zur Ruhe bringen. Dass wenn das Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles kennt. Geliebte, wenn das Herz uns nicht verurteilt, haben wir Freimütigkeit zu Gott. Und was wir immer bitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und das von ihm Wohlgefällige tun. Und dies ist sein Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, wie er uns als Gebot gegeben hat. Und wer seine Gebote hält, bleibt in ihm und er in ihm. Und hierin erkennen wir, dass er in uns bleibt durch den Geist, den er uns gegeben hat. um Vollmacht und Weisheit möchte ich beten. Wir stehen noch einmal dazu auf, wem es möglich ist, und richten uns auf dieses Wort aus. Jesus Christus, so wie wir gerade in der Einleitung gehört haben, Herr, das ist dein Wort, es ist kostbar, 7-mal geläutert. Genau in diese Haltung, in dieser Demut kommen wir und wissen, es ist dein Wort, nicht unser Wort, es ist deine Wahrheit, nicht unsere Wahrheit. Und genauso in dieser Weise bekennen wir, dass durch deinen Geist du diese Wahrheit uns aufschließen musst. Und darum bitte ich dich auch für heute. Ich bitte für diese offenen Herzen, ich bitte um Weisheit und Vollmacht in der Verkündigung. Ich bitte dich, Jesus, schenke die Gnade, dass heute, wenn jemand das Wort hört, keiner da ist, Herr, keiner da ist, der Anstoß an diesem Wort nimmt. Es ist dein Wort, dass er weder an deinem Wort noch an dir Anstoß nimmt, dass er es nicht hasst, sondern es liebt und dich darin verherrlicht. Vermagst du, Herr, das in der Schwachheit, in der Begrenztheit, in der Auslegung das zu schenken, dass wir in dieser Art und Weise dein Wort lesen und dass es in uns diese Wirkung bewirkt. Eine völlige Freude, eine Dankbarkeit, eine Liebe zu dir und zu deinen Kindern. Amen. Nach einer kurzen Pause aufgrund des Taufgottesdienstes, das ist ja frisch, wir haben gerade die Frucht, ein paar davon gesehen, in der Aufnahme der Gemeinde, setzen wir unser Studium von diesem herrlichen, wichtigen Brief fort. Die Verse, die ich gerade euch gelesen habe, in denen geht es um die Bruderliebe. Offensichtlich habt ihr gemerkt, es geht um die Bruderliebe. Und Johannes gebraucht dieses Thema der Bruderliebe in gleicher Weise, wie er die Verse und die Abschnitte vorher gebraucht hat, als eine Art Test, als eine Art Prüfung, um den Kindern Gottes die Gewissheit des ewigen Lebens so aufzuzeigen, eine Gewissheit und eine Erkenntnis zu festigen und somit sie an dieser ewigen, vollkommenen Freude teilhaben zu lassen, die Apostel bekamen. Die Apostel erkannten Christus, sie liebten diejenigen, die für die Christus gestorben ist. Sie lebten in dieser völligen Freude und sie wollten diese Freude teilen und nicht nur teilen, sie wollten, dass alle Kinder Gottes an dieser Freude teilhaben. Zwei wesentliche Themen sollten dazu beitragen, diese Gewissheit in uns zu festigen. Zwei Themen, die in den 10 Tests in diesem Brief behandelt werden. Die ersten 5 Tests, da ging es darum, um die Erkenntnis, dass Jesus der Christus ist. So, wenn wir in die wahre, echte Erkenntnis haben, wer Jesus der Christus ist, werden wir in und durch diese Erkenntnis in unserer Gewissheit fest und somit wissen wir, dass wir ewiges Leben haben. Haben wir die Gewissheit, haben wir eine völlige, vollkommene Freude. Die ersten 5 Tests hatten dieses große Thema und auch wenn einzelne Facetten behandelt worden sind, es ging darum, wie verstehen wir, wer Jesus Christus ist? Wer ist Jesus der Christus? Was bedeutet es, dass er der Christus ist? Dieses Verständnis oder die Erkenntnis, wer Jesus ist, hängt sehr stark damit zusammen, ob wir Gewissheit unseres Heils haben oder eben nicht. So, das waren die ersten 5 Tests. Die nächsten 5 Tests, und da sind wir jetzt beginnen wir mit dem ersten vom zweiten Teil, nämlich der 6. Test hier, behandelt das zweite große Thema. Und da geht es eben um die Bruderliebe. Anhand dieser beiden Themen wird aufgezeigt, ob wir sicher sein können, dass wir Kinder Gottes sind oder nicht. Warum gerade diese beiden Themen, unser Glaube, unser Verständnis an Christus und dann die Liebe zueinander? Weil in diesen beiden Geboten dass der neue Bund zusammengefasst wird. Das ist, was Johannes auch hier geschrieben hat und ich habe es euch gerade auch vorgelesen. Und das ist sein Gebot, dass wir an ihn glauben und einander lieben. Wenn wir diese Gebote halten, wissen wir, dass er in uns ist und wir sind in ihm und wir haben seinen Geist. So, an diesen beiden Geboten und an dem Verständnis dieser beiden Gebote hängt deine und meine Kindschaft, hängt dein und mein ewiges Leben ab. Davon hängt die Gewissheit und davon hängt die völlige Freude ab. So, in dieser Weise. Und wir sind jetzt hier an diesem Punkt, in dieser Weise gebraucht Johannes auch dieses Thema der Bruderliebe, um dir und mir die Gewissheit zu geben. Du bist ein Kind Gottes. Ich betone das seit jetzt, ich weiß nicht, 1,5 Jahren oder so, dass das Anliegen des Johannes darin liegt, uns die Gewissheit zu geben, nicht uns die zu nehmen, sondern uns zu stärken und zu sagen, wenn du an Jesus Christus glaubst und die Brüder liebst, dann bist du ein Kind Gottes, damit wir diese Gewissheit haben. So, woher kann ich also sicher sein, dass ich ein Kind Gottes bin? Woher kann ich sicher sein, dass ich ewiges Leben habe? Woher kann ich sicher sein, dass ich aus Gott geboren bin? An Jesus Christus glauben und die Brüder lieben. Ziemlich einfach, und doch so schwer und doch so tief und doch so komplex. Und es braucht ein ganzes Brief, braucht einen ganzen Brief von Johannes, um das uns zu erklären. Und dieses Thema ist wirklich, wirklich eine große Not bei den Kindern Gottes. Ich kann euch nicht wirklich sagen, ich habe es nie gezählt, aber gefühlt, es gibt kein Thema, mit dem ich mich so viel in der Begleitung der Menschen beschäftige, wie mit diesem Thema. Ob persönlich, Telefonate, E-Mails, Nachrichten, auf welchen Weg auch immer, dieses Thema ist eine große Not bei den Menschen. Es gibt wahrscheinlich nur noch ein Thema, das an dieses Thema rankommt, und das ist das Thema der Ehe und der Beziehungen. So gefühlt in meiner Seelsorge, das ist, da habe ich das Gefühl, das kommt ungefähr, wenn nicht sogar das andere ein bisschen höher ist. Die Dunkelziffer ist aber weit höher, warum? Weil niemand sich darüber traut zu reden. Über beides wahrscheinlich nicht, über beides. Weil man sich ein Stück weit dafür schämt, sollte man aber nicht. Das muss alles ans Licht. Und wenn es ans Licht kommt und der richtige Umgang damit stattfindet, gibt es auch Hilfe. Von daher ist es wichtig, dass wir mit diesem Thema uns beschäftigen. Gerade letzte Woche bekam ich ein Telefonat, eine Frau rief mich an und in einer ganz schweren seelsorgerischen Not hat sie um Hilfe gebeten. Und was war der Grund? Nachdem sie ein paar Predigten darüber gehört hat, hat sie angefangen zu zweifeln. Der sagt, Willi, ich habe große Not. Ich höre, dass ich die Brüder lieben soll, dass diese Geschwisterliebe da sein soll. Ich liebe Jesus, ich liebe sein Wort, aber ich habe nicht genug Liebe für meinen Mann, ich habe nicht genug Liebe für meine Kinder und ich habe nicht genug Liebe für meine Geschwister in der Gemeinde. So, damit man sagt, ich liebe doch Jesus, ich glaube an ihn, ich glaube nur an sein Wort, aber von meinem Empfinden, ich habe diese Liebe gar nicht. Und natürlich bringt das eine Seelennot. Was ist mit mir? Bin ich jetzt ein Kind Gottes, ja oder nein? Ich glaube doch an Jesus. Ich liebe doch sein Wort. Aber ich habe Probleme mit meinen Geschwistern in der Gemeinde. So, das ist wirklich eine, hat sie auch viel gekostet, sich bei mir zu melden. Ich habe nicht kurz mit ihr telefoniert, mit ihr darüber gesprochen, versucht, das ihr zu erklären. Und ich habe ihr Folgendes gesagt, was ich euch genau heute auch weiter sage. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ist dieser Glaube und diese Liebe, von der du hier Zeugnis gibst, nicht echt. Denn die Schrift sagt, wer mich liebt, hält meine Gebote. Also wenn du sagst, du liebst Jesus, dann sagt er, wer mich liebt, hält meine Gebote. Und seine Gebote glaubt an mich und liebt einander. So. Oder die zweite Möglichkeit, du hast ein falsches Verständnis von der Liebe, von der hier die Rede ist und die gefordert wird. Da ich jetzt lange mit dir geredet habe, habe ich nicht den Eindruck, dass das Erste das Problem ist. So, ich merke und ich sehe, dass zumindest das, was ich von dir höre und in deiner Not, dass du wirklich an Jesus glaubst, dass du sein Wort liebst, sonst hättest du dich bei mir nicht gemeldet. Also glaube ich, liegt dein Problem in dem Verständnis, von welcher Liebe hier die Rede ist. Was ist, von welcher Liebe spricht die Schrift? Was ist die Definition der Schrift von der Liebe, von der Jesus sagt, wer mich liebt, hält meinen Gebot und liebt einander? Von welcher Liebe ist hier die Rede? Was meint Jesus damit? Was meint Johannes, wenn er sagt, liebt die Brüder? Von welcher Liebe ist hier die Rede? Und ich glaube tatsächlich, dass das Hauptproblem bei den Kindern Gottes im Verständnis, von welcher Liebe hier die Rede ist. So, warum? Weil die meisten, also viele, ich sage mal viele, Liebe anders definieren, wie die Bibel sie definiert. Seien wir ehrlich, wenn wir von Liebe reden, dann reden wir doch meist und zuallererst von einer Gefühlsregung. Von einer Zuneigung, von einer aufregenden Stimmung, vielleicht sogar von ein bisschen Schmetterlinge im Bauch, von etwas sehr Emotionales, etwas, was in uns etwas Positives auslöst und so eine Gefühlsregung, die ein Verlangen, eine Sympathie einer anderen Person gegenüber bringt. Das heißt, etwas, dann, ich will mit ihm Zeit verbringen und ich will bei ihm sein und das macht so Spaß zusammen und ich bin so gern in seiner Gegenwart und ich mag so, wie er ist und wie er aussieht und. Unsere Definition von Liebe ist ganz stark auf Emotionen ausgerichtet und stark gefühlsorientiert. Ganz stark wird da Sympathie in Zusammenhang gebracht und wenn all das nicht da ist, dann liebe ich nicht, gell? Und das ist oft das Problem, weil die Bibel die Liebe nicht definiert. Ich habe jetzt bewusst die Verse gelesen in diesem Abschnitt. Habt ihr was von irgendeinem Gefühl da gelesen? In diesen Versen da. Aber da ging es konkret um die Bruderliebe. Aber ich habe da gefühlsmäßig noch nicht viel gelesen. Nochmal, ich sage nicht, dass Gefühle schlecht sind. Und dass Liebe auch nichts mit Gefühlen zu tun. Das ist nicht der Punkt. Aber das ist ja oft, womit wir Liebe als erstes in Bezug setzen und sagen, aber wenn ich an die Person denke, an den Bruder und Schwester, da kommen nicht die schönsten Gefühle in mir hoch. Wo ist die Liebe? Oh, bin ich ein Christ, bin ich kein Christ? Wenn wir so an das Thema herangehen, ja, dann gibt es viel Zweifel darüber. Aber wir müssen verstehen, von welcher Liebe hier die Rede ist und welche Liebe tut ein Kind Gottes, um was geht es hier? Also habe ich ihr eine Aufgabe gegeben, eine Hausaufgabe. Und ich bat sie im Folgenden, ich sage, setz dich hin, nimm dir Zeit. Und schreib mal hin, definiere die Liebe, die du zu Jesus und seinem Wort hast. Du hast gerade im Telefonat mir gesagt, du liebst Jesus und sein Wort. Ja, hast du mir gesagt, ich glaub's dir. Jetzt setz dich hin und schreib, was bedeutet das für dich? Also woran machst du es fest? Du hast ja mir das gesagt. Okay, irgendwas wird ja da sein, wo du sagst, das ist, ich liebe Jesus, weil, Punkt, 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 oder so. Schreib mal das auf. Und nachdem du deine Definition zu Jesus und seinem Wort festgelegt hast, dann nimm das und leg mal das auf deinen Partner, übertrag das mal auf deine Kinder und übertrag das auf die Gemeindemitglieder oder auf die Glaubensgeschwister. Und du wirst merken, das wird helfen. Dann wirst du die Liebe schon mal ganz anders einordnen. Denn die Liebe zu Jesus ist ja nicht nur einfach ein rein emotionales Schmetterlingsgefühl. Die Liebe zur Bibel, es ist ja nicht einfach nur, heute habe ich so Lust und so, boah, so Schmetterlinge und ich, ja, ihr ahnt schon, gell? Da ist ein bisschen mehr als nur eine Gefühlsebene. Und da ist auch mehr von der Liebe, und diese Verse, die definieren uns diese Liebe, wirklich. In erster Linie negativ, was diese Liebe nicht ist, das hat was mit Hass zu tun. Und dann zeigt es uns, was diese Liebe ist. Und dann lesen wir was von Tat und Wahrheit. Das ist eine Definition der Schrift dieser Liebe. Liebt nicht einfach nur mit den Zungen, noch mit den Worten allein, sondern in der Tat und in der Wahrheit. Da bekommen wir eine biblische Definition von der Liebe, von der hier die Rede ist. Und das ist gut, wenn wir uns dann Zeit nehmen, das zu studieren. Das machen wir nicht heute alles, aber ich nehme euch das Stück für Stück hinein in dieses Thema. Der Schlüsselvers für diesen Text, den findet ihr tatsächlich in Vers 19. Und ich denke, das ist gut, wenn ich mit euch noch mal kurz lese. Der Schlüsselvers, Kapitel 3, Vers 19, heißt, hieran werdet ihr erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind und wir werden vor ihm unser Herz zur Ruhe bringen. Hieran werdet ihr erkennen. Man kann auch anders übersetzen, dadurch oder auf diese Art und Weise. Auf diese Art und Weise oder durch diesen Weg werdet ihr euer Herz zur Ruhe bringen. Warum? Warum muss man unser Herz zur Ruhe bringen? Weil unser Herz permanent in Zweifel ist. Das ist die Hauptbotschaft, das ist das Anliegen des Apostels. Das Herz soll zur Ruhe kommen. Wie gesagt, wie das Herz dieser Frau und vielleicht wie dein Herz, der einen oder anderen hier heute im Raum. Das heißt, wenn das Herz uns verurteilt, wenn das Herz zweifelt, bin ich oder bin ich nicht? Ich glaube doch an Jesus. Ich liebe doch auch sein Wort. Aber warum habe ich so ein Problem mit den Geschwistern? Warum kann ich nicht sagen, ich liebe sie? Und dann sagt die Schrift, sagt das Wort Gottes, wenn dein Herz dich verurteilt, dann gibt es einen Weg, um das Herz zur Ruhe zu bringen. Ruhe ist was Schönes, oder? Zur Ruhe zu bringen, endlich das Herz zur Ruhe zu bringen. Keine Angst, keine Sorgen, keine Panik, keine Zweifel. Das ist das Gegenteil, keine Zweifel. Das heißt, in diesem Abschnitt und auch in diesem Test und übrigens auch die dann folgen werden, geht es darum, wie bringe ich mein Herz zur Ruhe? Das ist das Thema. Und ich bringe das dadurch, indem ich verstehe, was Bruderliebe bedeutet. Hierin werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind. Wie kommt mein Herz zur Ruhe? Wenn ich was erkenne? Dass ich aus der Wahrheit bin. Woher kommen die Zweifel? Woher kommt die Unsicherheit? Ja, ist das wahr? Bin ich in der Wahrheit? Und nicht nur in der Wahrheit, bin ich aus der Wahrheit? Das ist ja weit mehr, nur in der Wahrheit zu sein, sondern bin ich aus der Wahrheit? Somit letztlich aus Christus, aus Gott selbst, denn er ist die Wahrheit. Bin ich aus ihm? Bin ich oder bin ich es nicht? Bin ich in der Wahrheit? Wenn ich sicher weiß, ich stehe auf der Wahrheit. Nein, ich bin in der Wahrheit drin. Wisst ihr, was dann passiert? Dann kommt das Herz zur Ruhe. Dann ist keine Zweifel mehr. Ist es eine Lüge, der ich aufgesessen bin? Ist es nur eine Theorie, die ich gehört habe? Oder weiß ich, habe ich ein Verständnis, ich will es so sagen, habe ich eine Gewissheit, dass das wahr ist? Und wenn ich diese Gewissheit habe, dann beruhigt sich mein Herz. Und das ist, was der Apostel mit diesem Test und mit diesem Brief leisten möchte. Er möchte, dass die Kinder Gottes zu dieser Ruhe kommen. Denn Jesus hat gesagt, kommt her zu mir, ihr all mühseligen und beladenen, alle ängstigen und kämpfenden, die ein Joch tragen und versuchen durch ihre Kämpfen und Werke endlich mal Frieden mit Gott zu finden, Ruhe in Gott zu finden. Und er sagt, kommt her zu mir und ihr kriegt von mir was? Ruhe. Ich schenke sie euch, das Herz, das endlich zur Ruhe kommt. Und das, von diesem Hintergrund schreibt auch Johannes und möchte das, diese seelsorgerische Arbeit leisten. Es geht darum, wie bringe ich mein Herz zur Ruhe? Das ist eine gute Lektion, oder? Denn unser Hauptkampf ist immer mit unserem Herzen. Und das heißt, das ist nicht nur eine reine Gefühlsgeschichte. Wenn die Bibel vom Herzen redet, redet sie von unserem Denken, von dem Chaos da oben, von dem Durcheinander, von den Haufen Gedanken, die wir haben, die wie ein Teufelskreis, mit denen drehen wir ein Argument dagegen, ein Argument dafür, ein Beleg dagegen, ein dafür, was ist richtig, was nicht richtig, ist das richtig, nicht richtig, die Wahrheit, nicht Wahrheit. Das ist ein ständiger Kampf. Sagt er die Wahrheit, sagt er nicht die Wahrheit? Das ist ein ständiger Kampf. Das Ziel ist, Kinder Gottes sollen zur Ruhe kommen, zu einer Gewissheit kommen, sollen in der Wahrheit fest sein. Darum geht es. Wie kommen wir zur Ruhe? Durch Gewissheit. Wie kommen wir zur Gewissheit? Durch die Erkenntnis der Wahrheit. Wie kommen wir zur Erkenntnis der Wahrheit? Durch Erprobung. Die Erkenntnis der Wahrheit ist keine rein kognitive Geschichte. Das heißt, es geht nicht einfach um logische Argumente. Ich kann von der Schrift, und das können andere vielleicht von der Schrift auch, je nachdem, wie man es halt auslegt, wie man es interpretiert, eine Sache belegen. Und ich bringe Argumente, das mache ich immer wieder, auch von dieser Kanzel. Und bezüglich bestimmten Themen bringe ich Argumente und sage, schlag auf. Und es gibt, man kann Rückschlüsse ziehen. Zum Beispiel, die ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Steht in der Schrift, oder? Wer bekommt das Recht, ein Kind Gottes zu werden? Die ihn aufnahmen. Okay, das ist ein Rückschluss. Nur die bekommen das Recht, die ihn aufnehmen. Die ihn nicht aufnehmen, kriegen nie das Recht, ein Kind Gottes zu werden. So, das ist ein logisches Argument. Das heißt, sie müssen erst ihn aufnehmen. Was braucht es, um ihn aufzunehmen? Und dann geht die Schrift weiter. Gott muss sie ziehen, ihnen die Augen öffnen. Niemand kommt zu mir, seitens zieht der Vater. Sie müssen hören, glauben. Das ist, was ich letzten Sonntag versucht habe aufzuzeigen. Es gibt einen Weg, einen logischen Weg. Ich kann diese Argumente bringen. Und der eine sagt, okay, leuchtet mir ein. Und der andere sagt, leuchtet mir nicht ein. Dadurch bekommen wir unser Herz nicht in die Ruhe. Wie kommt das Herz in die Ruhe? Woher weiß ich, dass dieses Argument und diese Schlussfolgerung richtig ist? Ich sage euch wie, und das ist, was die Schrift sagt, durch Erprobung. Und Erprobung bringt Bewährung. Und Bewährung bringt Hoffnung. Das heißt, die Wahrheiten, die wir hören, die Wahrheiten, von denen wir überzeugt sind, dass sie richtig sind, sie werden unserem Herz noch nicht diese Ruhe und diesen Frieden bringen. Du kannst da sitzen und sagen, das klang sehr gut und richtig und eigentlich habe ich es gesehen und du gehst nach Hause, aber es ist noch nicht so, dass das Herz sagt, warum? Weil diese Wahrheit erst erprobt in deinem Leben, bestätigt und gefestigt werden muss. Und das ist, was die Schrift immer wieder sagt. Es gibt zwei Dinge, die notwendig sind, damit unser Herz zur Ruhe kommt. Das erste ist das Zeugnis des Geistes uns. Der Geist Gottes gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind. Das ist etwas Subjektives, Innerliches. Aber an diesem subjektiven Innerlichen kann man zweifeln. Habe ich es mir eingeredet? War das wirklich der Geist oder was ist das? Und dann sagt die Schrift, damit du aber wirklich fest bist in diesem innerlichen Zeugnis, dass es wirklich die Wahrheit ist, werde ich dich diese Wahrheit festigen. Und zwar wie? Durch Erprobung. Das heißt, diese Wahrheit wird auf die Probe gestellt. Und wenn es wahr ist, was wird dann passieren? Es wird sich als wahr erweisen. Denn die Wahrheit ist Wahrheit und keine Lüge. Es gibt keine Lüge in der Wahrheit. Also wird die Wahrheit jede Probe überstehen. Die Wahrheit wird jede Probe nicht meiden. Sie wird sie suchen sogar. Wer in der Wahrheit ist, hat keine Angst vor einer Probe. Warum? Weil die Wahrheit Wahrheit ist. Wenn wir aber Angst haben vor einer Erprobung, dann Könnte ja sein, dass es rauskommt, dass ich falsch liege. Das will ich nicht. Nein, dann lieber keine Probe, kein Test, kein Hinterfragen. Ich bleibe bei meiner Meinung. Es braucht Tests. Darum dieser erste Brief. Da 10 habe ich ausgemacht, 5 durchgearbeitet mit euch. Jetzt sind wir bei dem 6. Liebe Geschwister, ich wiederhole mich, ich weiß. Trotzdem werde ich nicht müde, das zu tun, weil das wichtig ist und darum es geht. Gottes Ziel, Gottes Plan mit seinen Kindern ist nicht Unsicherheit. Gottes Ziel, Gottes Plan mit seinen Kindern ist Gewissheit und damit völlige Freude. Das ist, was Gott will. Das ist, was die Aposteln wollten. 3 Stellen als Zeugen, wirklich. Nicht auslegen, nur kurz euch vorlesen. 3 Stellen, Kolosserbrief, Kapitel 2. Kolosserbrief, Kapitel 2. Ich darf ab Donnerstag bei den Fackelträgern eine Bibelfreizeit leiten, da mache ich einen Kolosserbrief, deswegen ist das gerade so, weil mir brennt. Schaut mal, was er in Kapitel 2 schreibt. Vielleicht lese ich ab Vers 1, aber 2 ist die Aussage. Denn ich will, dass ihr wisst, allein das ist schon, gell? Ich will, dass ihr wisst, es ist etwas, man muss es wissen. Nicht vermutet, nicht, ihr sollt etwas wissen, was? Welchen großen Kampf ich bei euch habe, um euch und die in Laodicea und alle, die mein leibliches Angesicht nicht gesehen haben. Und jetzt schaut mal, warum. Damit ihr ihre Herzen getröstet werden, vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit. Was will der Apostel Paulus? Was soll passieren? Die sollen in der Liebe gegründet und gefestigt sein. Und wie passiert das? Oder zu was? Zu einem Reichtum an Gewissheit. Das Ziel ist Gewissheit. Und zwar nicht ein bisschen Gewissheit. Das Ziel ist völlige Gewissheit. Reichtum, das ist ein Schatz an Gewissheit. Du sollst in dieser Gewissheit wirklich baden können. Darum geht es. Schaut mal mir in Thessalonicher, was er an sie schreibt. Habt ihr schon umgeblättert? Ich will unseren schönen Namen vorlesen, des Herrn Jesus Christus, deswegen muss ich das noch zu Ende lesen. Da heißt es, Reichtum an Gewissheit des Verständnisses zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, das ist Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen ist. Wie kommen wir zu einem Reichtum an Gewissheit? In Christus Jesus, in der Erkenntnis, wer er ist und was er getan hat. Wenn wir das begreifen, dann kommen wir zur Gewissheit. Kommen wir zur Gewissheit, kommt unser Herz zur Ruhe. Das ist der Weg. Thessalonicher jetzt. Wenn ihr mit mir den Thessalonicher Brief aufschlagt, 1. Thessalonicher Kapitel 1. Ich fange auch wieder ab, Vers 2 zu lesen. Wir danken Gott allezeit für euch alle, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten und unablässig vor unserem Gott und Vater an euer Werk des Glaubens gedenken und die Bemühung der Liebe und das Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Also das ist, was die Thessalonicher ausmachen, die Liebe und das Ausharren. Und jetzt schaut mal Vers 4. Und wir kennen von Gott, geliebte Brüder, eure Auserwählung, denn unser Evangelium erging an euch nicht in Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Wir wissen, dass ihr Kinder Gottes seid. Und erzählt einige Dinge aus, warum er davon überzeugt ist, dass Thessalonicher Gottes Kinder sind. Er traut sich sogar zu sagen, wir kennen eure Auserwählung, dass Gott euch vor grundlegender Welt erwählt hat. Ja, woher? Es gibt eine Frucht. Und zwar Liebe, und zwar Ausharren, und zwar was? Große Gewissheit. Große Gewissheit. Wir kennen das. Ihr seid fest darin. Ihr seid fest. Ihr habt eine Gewissheit. Die kann man nicht einfach so haben. So, das ist ein Merkmal eines Kindes Gottes. Das ist das Ziel der Apostel, die dahin zu führen. Eine letzte Stelle oder einen letzten Zeugen. Hebräerbrief, Kapitel 6. Bisschen weiter blättern. Hebräer, Kapitel 6. Schreibt der Hebräerbriefschreiber, Vers 11. Schauen wir mal, was was er wünscht, und nicht nur er, sondern all die, die an diesem Werk beteiligt sind, Hebräer 6, Vers 11. Wir wünschen aber sehr, das ist schön, wirklich sehr, wir wünschen aber sehr, dass jeder von euch denselben Eifer um die volle Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende beweise. Was ist sein Wunsch? Übrigens, ja, nicht abschweifen. Was ist sein Wunsch? Um was geht's? Er sagt, wir wünschen, dass ihr bemüht seid, wirklich darum bemüht was, eine volle Gewissheit zu haben. Das ist, was Kinder Gottes haben sollen. Darum sollen sie sich bemühen, zu einer völligen, zu einer vollkommenen Gewissheit zu kommen, dass in Jesus Christus sie ewiges Leben haben. Nicht haben werden, haben. Das ist das Ziel. Und er sagt, das wünsche ich mir. Im Anbetracht dessen, wie er Christus ihn vor Augen malt, sollte es da genau das dazu beitragen, eine völlige Gewissheit, dass sein Opfer, sein Blut, sein Bund völlig genügt und sie da so endlich zur Ruhe kommen. Und zwar einer neuen Ruhe, nicht die Ruhe, in die Josua sie hineingebracht hat, davon redet er in Kapitel 3, sondern in die Ruhe des Christus. In diese Ruhe sollen sie hineingehen. Nochmal, die Gewissheit entsteht nicht nur durch richtige Argumente. Die Gewissheit entsteht aber durch Erprobung. Und Erprobung zeigt sich im Ausharren. Das ist ein Prozess. Darum brauchst du Prüfungen. Darum brauchst du Prüfungen in deinem und meinem Leben. Darum erlaubt das Jesus auch, dass wir in mancherlei Prüfungen hineingeraten, weil wir wissen, dass diese Prüfung, diese Erprobung ein herrliches Ziel, eine herrliche Frucht hervorbringen, nämlich Gewissheit, eine lebendige Hoffnung, die nicht zu Schanden werden wird. Ich hoffe, aus dieser Perspektive sind wir eher bereit, die Erprobungen durchzuhalten und sie auch aus seiner Hand anzunehmen und nicht sagen, Herr Gott, wo bist du? Genau da ist er und genau da wirkt er. Dir und mir zum Heil, dir und mir zur Freude. Kehren wir zum ersten Johannesbrief zurück. Ich möchte heute euch in die Verse 14, 15 mit hineinnehmen. Aber bevor ich das tue, einfach nur kurz zeigen, wie dieser Test aufgebaut ist. Die ersten Verse, Verse 11 bis 13, darüber sprach ich, glaube ich, vorletzten Sonntag. Da ging es darum, die Grundlage für diesen Test zu legen. Und Johannes hat gezeigt, was diese Bruderliebe bedeutet, zuerst indem er ein negatives Beispiel gezeigt hat, was sie nicht bedeutet. Das hat er aufgezeigt an Kain und Abel. Ihr sollt nicht so sein wie Kain, der seinen Bruder ermordete. Und dann erklärt er, warum ihn ermordete. Und warum redet er darüber? Weil es uns zeigt, was diese Liebe nicht ist. Das Gegenteil von der Liebe ist Hass. Um diese Liebe richtig zu verstehen, von der hier die Rede ist, dass es hier nicht um eine emotionale, persönliche, sympathische Zuneigung eines Menschen ist, sondern hier um etwas ganz anderes sich handelt, zeigt er, was das Thema ist. Und das ist, in dem Fall nimmt er zwei Brüder als Beispiel, Kain und Abel, die ersten Brüder, die es gab. Beide Brüder glaubten an Gott, beide Brüder dienten Gott, der eine aber nahte Gott auf einem Weg des Blutes und der andere nahte Gott auf einem Weg seiner Werke. Und Gott nahm das Opfer des einen an und das Opfer des anderen verwarf er. Und was löste das bei dem es verworfen wurde, aus? Hass. Und er brachte seinen Bruder um. Warum? Und die Schrift sagt, weil die Werke Abels gerecht waren und die Kains böse. Denn der eine war aus Gott, der andere war aus dem Bösen. So, das ist, liegt da als Hintergrund, um diese Liebe zu verstehen. Um was geht es hier eigentlich? Von was für eine Liebe ist hier die Rede? In Bezug auf was ist die Liebe die Rede? Ich möchte es heute vertiefen. Ich möchte diese Wahrheit euch näher darbringen und wir werden einige Sonntage brauchen, um durch diese Punkte durchzugehen. Das sind drei insgesamt. Immer wieder, um diesen Test aufzubauen oder in diesen Test tiefer hineinzugehen, stellt er Aussagen oder Prüfkriterien und er formuliert es meistens so, dass er sagt zum Beispiel diese Worte, wir wissen, wir erkennen. Ein Kind Gottes weiß etwas, ein Kind Gottes erkennt etwas, ein Kind Gottes glaubt etwas. So, er sagt, ein Kind Gottes weiß etwas. Und es gibt drei Dinge, die in diesem Test deutlich werden, an denen man prüfen kann, bin ich ein Kind Gottes, lebe ich in dieser Liebe oder eben nicht. Und das erste ist, was wir wissen müssen. Was ein Kind Gottes wissen muss. Und das ist das Erste, was er wissen muss, das sind die Verse 14 bis 15, ist folgendes. dass die Fähigkeit, einen Bruder zu lieben, auf diese Art und Weise, wie die Bibel sagt, nur aus dem Leben Gottes kommt, aus dem neuen Leben Gottes kommt. Niemand kann in dieser Weise, wie die Schrift es fordert, einen Bruder lieben, wenn er nicht aus Gott geboren ist. Denn die Liebe ist aus Gott, denn Gott ist die Liebe. Das heißt, es geht von einer Liebe, es dreht sich um eine Liebe, die nur jemand empfinden kann und haben kann, der aus Gott geboren ist. Die Menschen können lieben, auch ohne Gott, richtig? Wir können einander lieben ohne Gott. Es ist kein Problem, die zu lieben, die mich lieben. Das kann man auch ohne Gott. Darum, von dieser Liebe ist hier nicht die Rede. Man kann Sympathien, Zuneigungen, Schmetterlingegefühl haben kann, auch ohne Gott. Da ist jemand, den ich mag, wie der redet, dann ist jemand, ich mag, wie der aussieht, dann ist jemand, ich mag, was er mir tut und ich liebe ihn. Ich liebe ihn dafür, weil er mich liebt. Von dieser Liebe ist hier nicht die Rede. Es ist von einer anderen Liebe die Rede. Und von einer Liebe, die man nur haben kann, wenn man aus Gott geboren ist. Also das Erste ist, was wir unbedingt wissen müssen, die Fähigkeit, die Brüder zu lieben, ist ein Beweis, dass ich ein Leben aus Gott habe. Wenn ich die Brüder liebe, so wie die Schrift sagt, muss ich aus Gott geboren sein. Das ist das Erste. Das Zweite ist, das sind die nächsten Verse, die Verse 16 bis 18, da geht es darum, was wir erkannt haben sollen. Nach dem, was wir wissen müssen, sagte Johannes, was müssen wir unbedingt erkannt haben? Dass dieses Leben aus Gott und diese Liebe aus Gott sich in der Tat und Wahrheit zeigen wird. Das müssen wir unbedingt erkennen. Das heißt, wenn wir prüfen, ob wir aus Gott geboren sind und ob diese Liebe wirklich von Gott ist, dann wird sich das nicht einfach nur zeigen, dass wir es einfach sagen. Ich liebe meine Geschwister, ich liebe meinen Mann, ich liebe meine Kinder, ich liebe. Das kann man sagen. Man kann das sogar vielleicht nicht so empfinden, aber nach einer Weile lernen, das einfach zu sagen. Das geht. Ich liebe dich. Sag. Aber die Schrift sagt, das reicht nicht. Das ist nicht der Test, ob du sagst oder nicht. Es zeigt sich nämlich in der Tat, das ist das Erste, und diese Liebe zeigt sich in der Wahrheit, das ist das Zweite. Ich denke, wenn ich sage Tat, dann kommen schon die ersten Gedanken. Es ist etwas einfacher zu verstehen, aber auch da müssen wir uns genau gucken, was für eine Tat ist hier die Rede. Und Wahrheit. Diese Liebe hat was mit der Wahrheit zu tun. Wir leben in einer Zeit, wo Menschen die Wahrheit als lieblos empfinden. Wenn man die Wahrheit sagt, ist es lieblos. Liebe geschieht in Wahrheit. Und das ist etwas anderes, was wir heute unter Liebe verstehen. So, was bedeutet das in der Tat und in der Wahrheit, jemanden zu lieben? Das bedeutet vielleicht sogar, wegen dieser Wahrheit sein Leben zu riskieren. Und vielleicht sogar sein Leben für die Nächsten zu verlieren. Es hat was mit einer Tat und es hat was mit Wahrheit zu tun. Merkt ihr, es geht nicht so sehr um eine Emotion. Es geht nicht so sehr um eine Neigung, es geht nicht so sehr um ein Empfinden. Es geht um die Tat und es geht um die Wahrheit. Von der Liebe ist hier die Rede. Also das Erste, was müssen wir wissen? Die Verse 14 und 15. Das Zweite ist, was müssen wir unbedingt erkannt haben? Was müssen wir erkennen? Und das Zweite ist, dass diese Liebe sich in der Tat und Wahrheit zeigen wird. Und das Dritte, was wir noch erkennen werden. Und das ist schön. Selbst wenn wir die ersten beiden Dinge erkannt haben, heißt nicht, dass wir jetzt alles wissen. Es gibt noch Dinge, die daraus resultieren und die werden wir erkennen Stück für Stück. Das ist etwas, was sogar in der Zukunft liegt. Und wisst ihr, was das ist? Wie man sein Herz zur Ruhe bringt. Und zwar, dass man sein Herz nur in dieser Wahrheit zur Ruhe bringt, wenn man erkennt, nämlich, was diese Liebe ist. Wenn ich nicht die Liebe verstehe, dass die Taten Wahrheit bedeutet, wird mein Herz nicht zur Ruhe kommen, weil ich permanent mich in Frage stellen werde, weil ich die Liebe anders definieren werde. Und dann sage ich, nein, ich liebe nicht. Ich habe gerade nicht die schönsten Gedanken über meinen Bruder. Ich liebe ihn nicht. Oh, bin ich noch Christ. Das ist nicht so, bringst du dein Herz nicht zur Ruhe. Aber wenn du das in das Licht stellst, nämlich der Tat und der Wahrheit, bringst du dein Herz zur Ruhe. Also darum geht es, drei Dinge, drei Prüfungen sozusagen, drei Fragen, die behandelt werden. Was muss ein Kind Gottes wissen müssen? Was muss er erkannt haben? Und was wird er noch erkennen in dieser Weise? Heute der erste Punkt. Was müssen wir wissen? Und ich habe mich entschieden, heute mich nur auf diesen ersten Punkt zu begrenzen. Warum? Wir haben heute ja Palmsonntag, gell? So, auch vielleicht habt ihr es nicht gemerkt oder so, aber manche haben sich grün angezogen. Ich sehe es, ja, nicht ohne Grund. Ich vermute, die haben sich zwei Gedanken gemacht. Oder nicht. Nein? Egal, trotzdem passt's. So, solange ihr nicht mit Palmwedel reingekommen seid. Am Palmsonntag. Jesus zieht nach Jerusalem ein und im Gegensatz zu dem Geläufigen und Verständnis, dass er jetzt als König eingesetzt wird, kam er nicht, um als König eingesetzt zu werden, nicht auf den Thron zu setzen, sondern für dieses Volk und für die Menschheit zu sterben. Da begann sein Leidensweg, sein Leidensweg. Er ging hinein und das Erste, was da geschieht, ist nicht so positiv, wie es auf ersten Blick scheinen mag. Und ich dachte, um die Liebe zu verstehen, von der hier die Rede ist, zeige ich anhand dieser Verse, der ersten zwei Verse hier in diesen ersten Fragen, was diese Liebe eben nicht bedeutet. Schaut mal in Vers 14 und 15 lese ich euch nochmal. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Woher kann ich sicher sein, dass ich aus dem Tod ins Leben hinübergegangen bin? Weil ich die Brüder liebe. Ich liebe die Brüder, dann bin ich ja aus dem Tod ins Leben. Denn der Rückschluss ist der, wer nicht liebt, bleibt im Tod. Es gibt nur zwei Böden. Entweder bist du tot oder du bist lebendig. Gibt es keinen dazwischen. Entweder bist du im Leben, dann liebst du, oder du bist nicht im Leben und dann hasst du. So, das sind die zwei Ausgangssituationen und so beginnt der Test. Was wissen wir? Wir wissen, das ist etwas, wovon wir überzeugt sind, zu einer vollen, großen Gewissheit gekommen sind, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind. Was steht hier nicht? Dass wir in das Leben übergehen werden. Ich weiß, irgendwann mal werde ich ewiges Leben bekommen. Und ich hoffe darauf, dass es so sein wird. Steht nicht da. Hier steht es, das ist jetzt schon Präsenz. Wir wissen, das ist, was ein Christ weiß, ein Kind Gottes weiß. Ich habe schon ewiges Leben, nicht ich bekomme ewiges Leben. Ich habe es jetzt. Nur nebenbei, wenn wir ewiges Leben haben, dann haben wir ewiges Leben, oder? Das bedeutet, was ist das für eine Qualität dieses Lebens? Es heißt ewiges Leben, gell? Hier steht nicht, ich weiß, dass ich Leben habe. Das wäre schön. Aber hier ist ewiges Leben. Das heißt, dieses Leben geht wie lang? Ewig. Was habe ich nicht bekommen? Befristetes Leben. Leben auf Probe. Leben auf Zeit. Nein, ich weiß, dass wir in das ewige Leben hinübergegangen sind. Wir sind schon da. Aber wenn das ewige Leben ewig ist, das ich bekommen kann, ja, ihr versteht, worauf ich hinaus möchte? Wenn ich das nicht weiß, versteht ihr, warum man zweifelt? Das ist, was man wissen muss. Was habe ich denn eigentlich bekommen? Ewiges Leben. Dann denke ich doch, was bedeutet ewiges Leben? Ja, ein ewiges Leben. Ja, genau das. Nicht zeitliches Leben, ewiges Leben. Warum sagt das Johannes? Geht mit mir schnell, hier eine Hand bleibt da, ins Johannesevangelium, Kapitel 5, Vers 24. Johannesevangelium. Johannes hat das alles nicht erfunden. Er gibt nur das weiter, was er von seinem Herrn gelernt und was er angenommen hat und als gehört hat und weitergibt. Das ist das, was er hier tut. Lest mit mir Johannes Kapitel 5, Vers 24. Jesus sagt, wahrlich, wahrlich. Glaubt ihr ihm das, wenn er das sagt? Versteht ihr, warum er es wiederholt? Warum er sagt nicht nur wahrlich, sondern er sagt wahrlich, wahrlich. Das heißt, er sagt, jetzt hört mir zu, jetzt sage ich euch etwas sehr Wichtiges. Und das ist wirklich wahr, es ist wirklich wahr. Es gibt keinen Grund daran zu zweifeln. Darum sagt er wahrlich, wahrlich. Was sagt er wahrlich, wahrlich? Ich sage euch, wer sagt's? Jesus. Wem? Euch. Uns. Was sagt er? Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben. Hier steht's, oder? Hat Jesus gesagt, er hat es, nicht bekommt, er hat es. Wer sein Wort hört, hörst du sein Wort? Wer sein Wort glaubt, glaubst du sein Wort? Wisst ihr, was Jesus sagt? Dann hast du ewiges Leben. Guter Test, oder? Schon ein guter Test, aber dann sagt er weiter, schaut mal. Ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht. Das ist ungefähr die Stelle, die ich sehr oft lese. In all diesen Gesprächen. Hier steht's. Glaubst du Jesus? Du sagst, du liebst Jesus. Du sagst, du glaubst seinem Wort. Und ich lese dir vor, was er gesagt hat. Also wenn du an ihn glaubst und sein Wort liebst, ja, dann nimm es doch an. Hier steht es doch. Kommt nicht ins Gericht. Gibt es einen Grund zu zweifeln? Glauben wir Jesus? Wenn Jesus sagt, du kommst nicht ins Gericht, warum glaubst du, du kommst ins Gericht? Ja, aber da gibt es doch diesen weißen Thron und den ein und hier. Und aber er sagt, du kommst nicht ins Gericht. Ich glaube ihm. Ich glaube ihm. Aber dann geht er noch weiter. Sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Aha, da hat's Johannes. Er ist aus dem Tod, er war tot. Er wurde gerichtet, nämlich mit Christus. Und jetzt ist er mit ihm auferweckt, neues Leben empfangen. Und jetzt ist er aus dem Tod raus. Und jetzt lebt er das neue Leben in und mit Christus. Wer wird uns dann scheiden können von der Liebe Christi? Was? Wer? Warum? Er ist schon im ewigen Leben. Aber jetzt, das ist die Wahrheit. Und ich habe vorhin gesagt, das ist eine logische Rückschlussfolgerung. Das ist eine Argumentation. Okay? Und jetzt ist die Frage, woher weiß ich, dass das wahr ist, was da steht? Es gibt einen Test. Liebst du die Brüder? Da zeigt sich, ob das wahr ist oder nicht. Ob das für dich wahr ist oder nicht. Die Definition der Brüderliebe, was bedeutet es zu lieben, zeigt sich erst einmal negativ, was es nicht bedeutet zu lieben. Ich weiß, ich erwarte viel langen Atem von euch, aber ich will es gründlich machen. Ich will nicht einfach etwas pauschal sagen, ich möchte es erklären. Ich möchte es so oft erklären, dass ihr nachher nicht mal wisst, von wem ihr es gehört habt, sondern ihr wisst, dass es so ist. Und deswegen nehmen wir uns die Zeit. Und deswegen müssen wir uns genau anschauen, was ist diese Liebe? Und wir begreifen diese Liebe erst dann, wenn wir verstehen, was sie nicht ist. Dann begreifen wir, was sie ist. Das wird klarer, was sie ist. Und das Erste, um diese Liebe zu begreifen, wird uns gezeigt, das ist eben in den Versen 11 bis 13, dann heißt es, schaut mal, lest mal mit mir Vers 13 in unserem Kapitel. Da heißt es, wundert euch nicht, Brüder, wenn die Welt euch hasst, oder? Ich weiß nicht, ob ich noch daran erinnern könnt, warum wundert? Warum heißt es, wundert euch nicht, wenn die Welt euch hasst? Das ist doch kein Wunder, oder? Wenn die Welt hasst. Das Wunder oder die Verwunderung ist nicht, dass die Welt uns hasst, sondern wer die Welt ist. Und die Welt ist nicht das, was wir meinen, dass Welt ist. Die Welt ist nicht die antichristliche, atheistische, das Wort habe ich gesucht. Es ist nicht die atheistische Welt, die mit Gott nichts zu tun haben will, die an Gott nicht glaubt, die das Wort Gottes nicht glaubt, die vom Wort Gottes nichts wissen will, die böse Welt da draußen. Von der Welt ist nicht die Rede. Das wundert uns nicht, dass sie uns hasst. Das ist normal. Warum sagt Jesus, warum sagt Johannes, weil er von ihm gelernt hat, wundert euch nicht? Weil diese Welt eine religiöse Welt ist. Es ist die gleiche Welt, wie wir bei Kain und Abel sehen. Es ist eine religiöse Welt, die behauptet, an den gleichen Gott zu glauben. Die behauptet, dass das Wort Gottes heilige Schrift ist, dass Gott alleine ist, dass er der Schöpfer ist. Das ist die Welt. Die behaupten, Brüder zu sein. Das ist das. Wir verwundern uns, wir sind überrascht. Wie kann es sein, dass wir, und er sagt, du, mein Bruder, aber mich hasst? Oder wie kann es sein, dass ich sage, wir sind Brüder und ich hasse? Das ist das. Darum geht es in diesem ganzen Abschnitt. Von dieser Liebe oder von diesem Hass ist die Rede. Jemand, den wir Bruder nennen, das heißt ihm das zugestehen, dass er gläubig ist, aber ihn hassen. Was ist der Inhalt des Hasses? Warum wird gehasst? Ich habe letzte Predigt darüber euch da in diese Geschichte von Kain und Abel hineingenommen. Was brachte denn in dem Kain diesen Hass auf Abel? Das war der Punkt, dass Gott sein Opfer nicht annahm, seine Bemühungen nicht annahm, sein Werke nicht annahm, Gott eine Anbetung zu bringen, sagt, das ist nicht der Weg. Aber den Weg Abels annahm. Und dieser Weg war wie? Durch ein blutiges Opfer. Denn man kann Gott nicht nahen ohne das Blut. Das heißt, Kain hasste Abel, weil Gott ihn annahm und ihn nicht. Weil Gott ihn rechtfertigte ihn nicht. Johannes sagt, weil er aus dem Bösen war und er nicht. Aber beide Brüder waren, beide bekannten sich zum gleichen Gott, beide haben den gleichen Hintergrund gehabt, die gleichen Eltern, beide dienten ihm. Aber es gab einen Unterschied in ihrem Wesen. Es gab einen Unterschied in ihrer Herkunft. Nach außen waren beide Brüder, innerlich waren sie es nicht. Der eine suchte Gott auf dem Weg anzubeten, den gleichen Gott. Der andere suchte Gott auf dem anderen Weg anzubeten, den gleichen Gott. Den einen Weg hat Gott angenommen, den anderen Weg hat er verworfen. Und weil das passierte, hasste Kain so Gott, dass sein Hass sich auf seinen Bruder richtete, weil Gott ihn ja annahm, mich nicht. Wundert euch nicht, wenn die Brüder euch hassen. Wundert euch nicht. Ja, ehrlich, das ist aber für mich echt eine Verwunderung. Dass die Welt mich hasst, verstehe ich. Aber dass die Brüder, von denen wir behaupten, dass wir beide an den gleichen Christus glauben, mich hassen, das ist für mich echt nicht verständlich. Sollte aber verständlich sein. Denn genau das lehrt die Schrift. Ich möchte die verbleibende Zeit, schon wieder erwähnt. Merkt ihr, das ist so, wie soll ich daraus? Ich möchte euch da ein bisschen hineinnehmen und diesen Hass aufzeigen. Und euch in das Johannesevangelium kurz hineinnehmen, ein paar Stationen durchgehen. Und im Johannesevangelium, Kapitel 13, 15, sagt Jesus, ich gebe euch ein neues Gebot, richtig? Ihr sollt einander lieben. Ich zeige euch den Kontext. Warum hat er es gesagt? Warum hat er dieses Gebot gegeben? Warum überhaupt da? Da haben wir es übrigens her. Und ich zeige euch den Kontext. Warum? Und dann denke ich, werden wir besser verstehen, warum er von den, wenn ihr einander liebt. Warum ist das gerade das, neben an ihn glauben, das Kennzeichen eines Kindes Gottes? Warum dieses Gebot? Warum wird man gerade an dem erkennen, ob jemand wirklich Jesus glaubt und ihm nachfolgt? Warum an diesem Gebot? Ich möchte dieses kurze Wagnis wagen und mit euch kurz das Johannesevangelium durchzugehen. Kapitel 1 starten wir. Wie gesagt, ein kurzer Streifzug durch die herrlichen, herrlichen Kapitel dieses Evangeliums. Glückselig ist der das auslegen darf. Es beginnt wie? Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Wir kennen das richtig. Und dieses Wort wissen wir, dass das nicht nur das Licht, sondern auch das Leben war. Und dieses Wort ist erschienen, dieses Licht ist erschienen in dieser Welt, richtig? Und wir haben diese Menschen auf dieses Licht reagiert. Was haben sie mit diesem Licht gemacht? Wir wissen, dass dieses Wort und dieses Licht Christus ist. Und das Wort wurde Fleisch. Haben sie es angenommen? Hört mir mit mir, und er kam in das Seine. Was bedeutet denn das Seine? Sein Geschlecht, seine Brüder, sein Volk. Er kam aus der Linie Davids. Er kam aus der Linie des Königs. Brüder nach dem Fleisch. Er kam zu ihnen. Zu dem Israel nach dem Fleisch, dem damaligen Volk Gottes. Er kam zu ihnen. Er kam in das Seine. Und was haben sie mit ihm gemacht? Haben sie es geliebt? Haben sie es angenommen? Haben gesagt, endlich bist du da. Ich liebe dich. Ich freue mich. Nein. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Warum haben sie ihn nicht angenommen? Warum haben Menschen so sehr Jesus gehasst? Warum hat sich dieser Hass sich letztendlich in dem Mord offenbart, was nichts anderes ist? Denn Hass ist Mord ohne ausgeführte Tat. Das ist Hass. Vor Gott spielt keine Rolle, ob du es tust oder nicht. Wenn du Hass im Herzen hast, stehst du auf der gleichen Stufe. So, warum haben sie es getan? Kapitel 3. Merkt ihr, das wird ungefähr das Tempo sein. Ja, ihr habt gute Hoffnung. Kapitel 3, ich lese euch ab Vers 19. Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Das Licht kommt, warum haben sie das Licht gehasst? Weil das Licht die bösen Werke offenbart, nämlich ihre Sünde. Und das mögen sie nicht. Das wollen sie nicht. Von wem ist die Rede? Ja, die Seinen. Von wem ist die Rede? Von den Juden, von den Schriftgelehrten, von den Pharisäern, von den Sadduzäern, den Hohenpriestern, von dem Volk, die behaupten, einen gleichen Gott zu glauben, das Gesetz zu halten, ihn zu ehren, er ist ein Schöpfer, sie ihr Leben dafür hingegeben haben, ihm zu dienen. Er kommt zu diesen religiösen Menschen, die Schrift kennen, von klein auf unterwiesen sind, in der Frömmigkeit gelebt haben. Warum hassen sie ihn? Weil das, was er tut, offenbart, dass sie nur religiös sind, aber nicht gläubig. Dass sie nicht wirklich Gott gehören. Dass dieser Weg, Gott zu nahen, falsch ist. Dass sie sündig sind und keine Gerechtigkeit haben, so sehr sich bemühen. Jesus kam, um ihnen das zu zeigen. Und was haben sie getan? Sie haben ihn dafür gehasst. Er kam zu ihnen. Warum hat er das getan? Liebe Geschwister, warum kam er in diese Welt? Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, oder? Warum hat er das getan? Aus Liebe, ein Liebesbeweis. Aber was hat er getan, als er kam in Liebe? Er hat etwas getan. Er hat ihn die Wahrheit gebracht. In der Tat und in der Wahrheit. Und diese Wahrheit haben sie gehasst. Diese Wahrheit wollten sie nicht hören. Diese Wahrheit wollten sie nicht annehmen. Sie haben diese Wahrheit gehasst. Wenn wir darüber nachdenken, was bedeutet, jemand in der Tat und der Wahrheit zu lieben, müssen wir das verstehen. Warum in der Tat und der Wahrheit? In welcher Wahrheit müssen wir einander lieben? In welcher? In der Wahrheit, Herr, lass uns harmonieren. Du bist keine Spannungen, keine schwierigen theologischen Themen, die führen ja zu Spaltungen. Hey. Nein, die Wahrheit wird genau das bewirken. Die bringt Dinge ans Licht und Menschen werden es hassen. Es sei denn, liebe Geschwister, wer wird es nicht hassen? Es sei denn, man ist aus Gott geboren. Wisst ihr, dann wird man das Licht nicht hassen. Man wird sich bereit erklären, in dieses Licht sich zu stellen. Und wisst ihr, was dieses Licht machen wird? Sünde offendecken. Und ein Kind Gottes wird was sagen? Du hast recht. Du hast recht. Ich bin ein Sünder. Ich ermangel der Herrlichkeit. Ich schaffe es nicht. Herr, du hast recht. Aber kein Kind Gottes, wisst ihr, was er machen wird? Er wird sich permanent selbst rechtfertigen. Ja, so schlecht bin ich ja gar nicht. Ja, ich bin schon schlecht, aber wegen der. Kein Wunder, wenn sie mich permanent hier versucht. Hätte sich doch anders angezogen, oder? Hätte noch anders mit mir geredet. Hätte was anderes gemacht. Immer andere Schuld, nur wir nicht. Die Wahrheit deckt das auf. Ob wir uns ins Licht stellen oder nicht. Ob wir das Licht lieben oder nicht. Ein Kind Gottes liebt das Licht. Kein Kind Gottes hasst das Licht. Er kann sich religiös geben. Er kann das alles mit dem Mund bekennen, mit den Worten. Aber in der Tat und der Wahrheit wird offenbaren, dass er es nicht ist. Sie hassten ihn. Vers 20, lese mit mir weiter. Denn jeder, der Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht ins Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind, nicht in sich selbst, in Gott. Das bedeutet in Wahrheit. In Wahrheit bedeutet, sich in das Licht Gottes zu stellen und zu erkennen, dass alles in Gott gewirkt ist. Dann kann ich nämlich ins Licht kommen, sonst gehe ich da nicht hin. Sonst werde ich das Licht natürlich meiden, weil in mir ist nichts gewirkt, in Gott gewirkt. Geht mir mal schnell weiter. Schnell, Kapitel 5. Wir sind in dem Abschnitt, das ich vorhin euch gelesen habe. Ich schaue, wo ich mit euch einsteige. Jesus heilt einen Kranken. Wann hat er das getan? An einem, was für einem Tag? Am Sabbat. Er hat das getan. Überleg mal, ein Mann, der 38 Jahre lang krank war. Eine lange Zeit, oder? Manche von euch sind noch nicht mal so alt. Ich mittlerweile schon. Ja. So lange Zeit. Jetzt tut Jesus in diesen Liebesdienst. Er tut etwas. Er heilt ihn. Wie reagieren die religiöse Schicht? Wie reagieren die schriftgelehrten Pharisäer? Wie reagieren die Gottesfürchtigen? Sagen sie, danke Jesus, dass du die Liebe erwiesen hast, diesen Menschen geholfen hast. Sie hassen ihn dafür. Warum? Er hat den Sabbat gebrochen. Der hat nämlich ihm gesagt, steh auf, nimm dein Bett und geh. Das darf man nicht am Sabbat ein Bett tragen. Ihr Frömmigkeitsverständnis, ihr Verständnis vom Gesetz und der Erfüllung des Gesetzes hat sie dazu gebracht, die Liebestat zu hassen. Hat sie dazu gebracht, Jesus zu hassen. Das heißt, ihr Verständnis vom Gesetz und Erfüllung ist so anders als das, was Jesus war, als das Licht, die Wahrheit kam. Sie haben ihn dafür gehasst, wie Jesus das Gesetz gelebt hat. Erschreckend, oder? Sie haben ihn dafür gehasst. Sie wollten übrigens dafür ihn töten. Sie wollten ihn aus dem Weg räumen. Und Jesus macht deutlich, er zeigt, ihr habt ein falsches Verständnis vom Gesetz. Kapitel 5, ihr habt ein falsches Verständnis von der Schrift. Ihr habt ein falsches Verständnis von Mose, was er gesagt hat. All die berühmten Verse, erinnert euch. Denn ihr erforscht die Schrift und meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir zeugen. Und ihr kommt nicht zu mir, damit ihr Leben habt. Er offenbart ihnen ihr absolutes Unverständnis bezüglich dieses Buches. Und wie haben sie reagiert, als er dieses Licht gebracht hat? Danke dir, Jesus. Endlich kommen wir aus der Finsternis. Endlich begreifen wir. Haben sie das so? Sie haben ihn noch mehr gehasst. Wie wagst du zu sagen, wir verstehen die Schrift nicht? Arroganter. Wer bist du? Und der Hass steigert sich und steigert sich. Er steigert sich sogar so, Kapitel 7, dass die Brüder ihn hassen. Seine eigenen Brüder. Sie sagen, Jesus, komm, geh nach Jerusalem. Geh zu dem Fest. Richtig? Und das, ja, ein Prophet muss da sein, wo die ganzen Propheten und die Gelehrsamen sind. Geh doch dahin. Sie haben nicht ihn fördern wollen, sie wollten ihn weghaben. Und wisst ihr warum? Jesus durchschaut das Ganze. Kapitel 7, Vers 7. Jesus sagt es in diesem Zusammenhang. Die Welt kann euch nicht hassen. Oh, die Welt kann euch nicht hassen. Mich aber hasst sie, weil ich von ihr zeuge, dass ihre Werke böse sind. Warum hasst die Welt Jesus? Die religiöse Welt. Warum hasst sie sie? Weil ich sage, ihre Werke sind böse. Darum hassen sie. Wenn ich breche es runter, schon jetzt. Wenn ich ein Bruder bin in Christus und du ein Bruder in Christus bist und ich dir die Wahrheit sage und von der Wahrheit deine Sünde überführe und du mich dafür hasst, von dieser Liebe ist hier die Rede. Denn es ist eine Liebestat, jemandem zu helfen, in der Sünde nicht zu bleiben. Und es ist eine Liebe, diese Sünde oder diesen Dienst anzunehmen. Das als Liebe zu ersehen, jemanden, der stirbt, ihn nicht zu warnen, dass er stirbt, das ist lieblos. Jemand von seiner Sünde umzukehren und ihn zu retten daraus, das ist Liebe, denn das hat Jesus Christus getan. Das ist sein Dienst, das hat er getan. Er kam in diese Welt, um nicht nur für uns zu sterben, das hat er sein Leben für uns gegeben. Er kam das um und gesagt, warum er das tun muss, weil wir Sünder sind. Das ist ein Liebesdienst. Aber wir meinen, Liebe ist dann, wenn wir alles verschweigen, wenn wir die schwierigen Themen nicht ansprechen, wenn wir über diese Dinge nicht reden, denn das spaltet ja alles. Das ist lieblos nach der Schrift. Das ist gefährlich nach der Schrift. Aber genau das wird als lieblos empfunden, wenn man das tut. Glaub mir, es macht einem Spaß, die Wahrheit zu sagen. Nicht, dass sie nicht schön ist. Glaubt ihr, das macht Spaß, permanent als Nörgler, Infragesteller, als Überführer, als Besserwisser dann dazustehen? Aber das ist aus Liebe, aus tiefer Liebe zu den Kindern Gottes. Aus Liebe tiefer zu Christus und seiner Wahrheit und seinem Wort. Sie hassen ihn. Sie hassen ihn. Und er sagt, warum? Weil eure Werke böse sind. Ich komme, bringe Licht, offenbare die Wahrheit und ihr hasst das. Und darum wollt ihr mich töten. Jesus sagt es ihnen. Und sie sagen, wer will dich töten? Wer will dich töten? Was redest du da? Aber sie wollen das. Und dann sagen sie, wir sind Abrahams Nachkommen. Ihr sagt, seid ihr nicht? Wie nicht? Ihr seid nicht Abrahams Nachkommen. Würdet ihr Abrahams Nachkommen sein? Wisst ihr, was ihr tun würdet? Würdet ihr glauben. Nämlich mir, denn er hat mir geglaubt. Er hat mich gesehen. Wie? Du bist doch nicht so alt. Wie kannst du sagen, du hast Abraham gesehen? Was bildest du dir ein? Jesus gibt Zeugnis und sagt, Abraham sah meinen Tag und jubelte darum. Er sah meinen Tag, den Tag der Erlösung. Er sah den Tag der Errettung. Abraham glaubte Gott der Verheißung, dass der Sohn sterben und auferstehen wird, im Beispiel seines Sohnes, in einem Bild. Er glaubte ihm. Und Gott rechnete es ihm zu Gerechtigkeit. Und sie sagen, wir sind Abrahams Nachkommen. Und Jesus sagt, seid ihr nicht, denn ihr seid nicht gläubig, ihr glaubt nicht. Euer Vater ist weder Gott noch Abraham. Wisst ihr, wer euer Vater ist? Wisst ihr die Wahrheit, was er sagt? Kapitel 8, Vers 43. Warum versteht ihr meine Sprache nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Vers 44. Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel. Jetzt hat er Ihnen die nächste Wahrheit offenbart. Und wie werden Sie darauf reagieren? Danke, Jesus. Sie hassen es. Du willst sagen, du kennst den Vater und wir nicht. Wir sind Abrahams Nachkommen, Gottes Volk, heiliges Volk, erwähltes Volk. Du willst das behaupten. Weißt du, wer du bist? Ein Dämon. Ein Bastard von den Samaritern bist du. So haben sie dann über ihn geredet. Schaut mal in Vers 48. Die Juden antworteten und sprachen zu ihm, sagen wir nicht recht, dass du ein Samariter bist und einen Dämon hast? Eine Wahnsinnsliebesbekundung. Das ist Hass. Ich wusste schon lange, dass du so bist. Jetzt ist klar, du bist hier ein Samariter, ein Unreiner in ihren Augen. Du hast einen Dämon. Überlegt euch das mal. Das offenbart Hass im Herzen. Dieser Hass wird sich offenbaren am Kreuz, indem sie schreien werden, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und die heuchlerische Art, es nicht mal selber zu tun, weil uns ist ja nicht erlaubt, jemanden nach dem Gesetz zu töten. Also tust du's. Was für eine Heuchelei. Ich könnte mit euch durchgehen, das ganze Johannesevangelium. Und es wird sich steigern, steigern und steigern. Und immer mehr wird ihr das finden, dass es immer heißt, dass dieser Hass gegenüber Jesus sich auf seine Jünger, nur als Beispiel, Kapitel 12, ich mache es schnell, Kapitel 12, Jesus weckt den Lazarus auf, oder? Jetzt hassen sie Jesus noch mehr, aber wisst ihr, wenn sie auch jetzt anfangen zu hassen? Lazarus. Denn die Mordpläne waren nicht mehr nur noch auf Jesus gerichtet, sondern Kapitel 12 könnt ihr nachlesen. Und sie beratschlagten, wie sie auch Lazarus töten können. Und wisst ihr warum? Es steht, weil durch ihn viele an Jesus geglaubt haben. Der muss auch weg. Also spiegelt sich der Hass gegenüber Jesus auf die, die für ihn einstehen, die durch ihn dieses Zeugnis weitergeben, die durch ihn zum Glauben kommen. Denn die müssen auch weg. Von einer religiösen Schicht. Und das heißt im Johannesevangelium immer um die Juden und die Schriftgelehrten, die Pharisäer und der Hohe Rat. Um deutlich zu machen, wer sind die, ihn gehasst haben? Brüder. Sogenannten Brüder. Das ist das Drama. Deswegen sagt Johannes, wundert euch nicht, wenn die Welt euch hasst. Von dieser Welt redet er. Denn das ist eine Verwunderung, dass sie ihren eigenen König gekreuzigt haben. Und dann hängt er. Und Pilatus lässt ein Schild anbringen und auf dem Schild steht König der Juden. Und neben dem, dass sie ihn verspottet haben, sagen sie, schreibe nicht König der Juden, schreibe nur, er sagt von sich selbst, dass er König sei. So endet es. Hass an seinem Bruder. Worin spiegelt sich der Hass? Was ist dieser Hass? Es ist der Hass gegen die Wahrheit. Die Wahrheit aber ist eine Person. Diese Person ist aber Christus. Das ist der Hass. Sie hassen diese Wahrheit, sie hassen Christus. Aber sie hassen nicht nur Christus. Sie hassen das, was Christus ist, nämlich der einzige Weg zum Vater. Der allein aus Gnade, allein aus Glauben ist und nicht durch ihre eigenen Werke. Sie hassen alles, sie hassen diese Wahrheit, dass sie nichts dazu beitragen können. Sie hassen diese Wahrheit, dass es nicht durch das Gesetz ist. Sie hassen diese Wahrheit, dass es nicht in ihrer eigenen Hand ist. Sie hassen diese Wahrheit, dass es nicht in ihrem eigenen Willen ist. Sie hassen diese Wahrheit, dass es allein im Christus und allein im Vater und allein im Sohn und im Geist ist und nichts in sie, in ihnen ist. Sie hassen es. Und sie hassen nicht nur diese Wahrheit, sie hassen auch alle, die diese Wahrheit verkündigen. Egal, ob man sich Brüder nennt oder nicht. Egal, ob man sich christlich nennt oder nicht. Egal, ob man in der gleichen Gemeinde ist oder nicht. Ich sag mal jetzt so aus meinem Hintergrund, verzeiht mir das. Egal, ob man Russlandsdeutscher ist oder nicht. Ob das meine Brüder nach dem Fleisch sind oder nicht. Ich sage, ihr seid doch meine Brüder. Liebe Geschwister, wisst ihr, ihr könntet gerne Hausaufgaben machen. Ich könnte euch viele geben. Lest die Apostelgeschichte durch. Was passiert nach allen Predigten, die der Petrus und Paulus und Stephanus alle gehalten haben? Was waren die ersten Feinde des Evangeliums? Wer waren die ersten Feinde des Evangeliums? Die Hohepriester, die Vertreter Gottes in dem Tempel, die Schriftgelehrten Pharisäer, die Lehrer des Gesetzes, dem Volk, die Sadduzäer. Wer waren die Feinde? Die Welt. Welche Welt? Eine religiöse Welt. Liebe Geschwister, in der Kirchengeschichte, studiert sie. Wer sind die größten Feinde der wahren Gläubigen? Es ist erschreckenderweise immer die Kirche gewesen. Wer verübte die grausamsten Morde an den Kindern Gottes? Wer verbrannte sie? Wer steinigte sie? Wer kreuzigte sie? Wer spannte sie auf die Wagenräder und brachen jeden Knochen in einzeln, zogen ihn beim lebendigen Leib die Haut ab? Wer war das? Es war die Kirche. Es war die religiöse Welt, bei denen es nur um Macht, um Geld und ihren Einfluss ging. Niemals um den wahren Christus. Sie haben immer nur geredet. Aber in Tat und Wahrheit haben sie es nie getan. Sie haben genau das Gegenteil getan. Sie haben es gehasst und sie haben es verfolgt. Geht mal mit mir. Geht mit mir dahin. 1. Johannes zurück. Lest mit mir nochmal Vers 15. Jeder, der seinen Bruder hasst, Vers 15, 1. Johannes 3, Vers 15. Ein Lesezeichen für die nächsten Predigten wäre gut, dann sind wir schneller da. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder. Hassen wird gesagt Menschenmörder und wir sehen, wohin der Hass führt. Er ist es, ob er tut oder nicht. Nochmal. Ist nicht das Entscheidende. Wer seinen Bruder hasst, und wir haben hoffentlich heute verstanden, was wird und warum wird da gehasst, ist ein Menschenmörder. Ich sage ganz ehrlich, der hat nun nicht die Gelegenheit gehabt, jemanden umzubringen. Hätte die Freiheit, hätte die Möglichkeit und keine Konsequenzen hätten sie es schon getan. Er ist ein Menschenmörder. Und jetzt schaut mal, und ihr wisst, das ist das Nächste, was Kinder Gottes wissen müssen, in diesem Test. Und ihr wisst, dass und ihr wisst, kein Menschenmörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Warum ewiges Leben bleibend in sich hat, das mache ich in der nächsten Predigt. Das ist der ganze Zusammenhang, wird deutlich. Johannes sagt, der Test ist nämlich Bewährung. Bewährung zeigt sich aber immer in der Zeit. Es ist keine momentane Geschichte. Jeder sagt, ich habe ewiges Leben. Nein, dadurch ist es nicht fertig. Es zeigt sich in der Erprobung. Erprobung braucht Zeit. Darum, wer in der Lehre bleibt, nicht nur einfach annimmt, sagt, finde ich gut, das Evangelium. Es zeigt sich, ob jemand in der Lehre bleibt, nicht weitergeht, wie die ganzen Antichristen, die Johannes lehrte. Auf das Bleiben kommt es an. Bleiben in dieser Wahrheit. Bleiben in dieser Liebe. Bleiben. Dieses ewige Leben ist ein ewiges Leben, es bleibt. Wer aber in sich dieses ewige, bleibende Leben nicht hat, was ist er nicht? Kein Kind Gottes. Kein Kind Gottes. Ich möchte so abschließen, euch ans Herz legen, die Apostelgeschichte durchzugehen. Und ihr werdet das in jedem Kapitel finden, dann überall da, wo die Verkündigung der Wahrheit verkündigt worden ist, die Juden von Neid die Apostel verfolgt haben. Die haben sie in die Gefängnisse gesteckt, die haben sie gesteinigt, sie haben Mordpläne geplant. Die haben sogar gesagt, als Paulus nach Jerusalem kam, Apostelgeschichte 22, sie haben 10, glaube ich, Juden, haben ein Eid geschworen, einen Fluch auf sich genommen, dass sie so lange nichts essen und trinken werden, bis sie nicht Paulus umgebracht hätten. So einen Hass haben sie auf ihn gehabt. Und ihr habt eine Ahnung, warum? Weil er die Wahrheit darüber gesagt hat, was ist der Weg der Rettung. Und sie haben gesagt, Stephanus, haben sie gesteinigt. Warum? Er redet gegen Mose, gegen das Gesetz. Als der erste Apostel umgebracht worden ist, Jakobus, hat der König Herodes Agrippa sofort den Petrus auch gefangen genommen. Und wisst ihr, warum? Was stand? Und die Juden hat es gefallen. Und das ist das Zeugnis. Ich schließe wirklich so, ich nehme mich bitte Offenbarung aufzuschlagen und ich schließe damit. Und lest mit mir Kapitel 2 in der Offenbarung. es gibt nicht mehr Bücher wie in der Offenbarung, das heißt, weiter kann ich nicht mehr gehen. Lest mit mir Vers 9, was da steht. Kapitel 2, Vers 9. Jesus sagt an die Gemeinde Smyrna: Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut. Du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden. Oh, schön, wie Jesus es sagt. Nicht ich, das Wort Gottes, Jesus sagt. Sie sagen, sie seien Juden. Aber schaut mal, was Jesus sagt. Sie seien es und es nicht sind. Sie denken, sie sind es. Sie denken, sie sind das Volk Gottes. Sie denken, sie sind Juden. Aber Jesus sagt, ich sage euch, das sind sie nicht. Sie sagen es nur. Reines Lippenbekenntnis. In Tat und Wahrheit sind sie es nicht. Und dann geht er weiter und sagt zu ihnen, was? Sondern eine Synagoge Satans. Wie gut, dass es Jesus sagt. Wirklich, wie gut, dass es Jesus sagt. Er, der Auferstandene durch Johannes, sein Engel gesandt, diese Botschaft, er sagt, das sind alles Synagogen Satans. Und wisst ihr, warum er sagt? Weil diese Gemeindehäuser, so heißen sie Synagogen, diese Bethäuser, so heißen sie Synagogen, diese Versammlungsorte, so sind, das sind Synagogen der gläubigen, sogenannten frommen, gesetzestreuen. Jesus sagt, sie sind es nicht. Die sind eine Versammlung Satans. Und wisst ihr warum? Die Lösung ist in Kapitel 12. Warum sagt Jesus sowas? Warum sagt er das? Kapitel 12, Vers 17. Und der Drache wurde zornig. Das ist Satan. Das ist der Teufel. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, Krieg zu führen mit den übrigen ihrer Nachkommenschaft. Übrigens, das ist die wahre Nachkommenschaft Abrahams. Die Gläubigen. Denn sie werden so definiert. Welche die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben. Welche Gebote Gottes? Glaube an Jesus Christus und liebe die Brüder. Er hasst sie. Er ging Krieg mit ihnen zu führen. Und dann werden wir, wird uns gezeigt, Kapitel 13, 14, folgende, auf welche Art und Weise wird das tun. Herzliche Einladung zum Kreuzlichtseminar Offenbarung. Aber der Punkt ist der, warum sind das Synagogen Satans? Weil das sind die Orte, das ist da, wo die wahren Gläubigen gehasst und verfolgt werden. Wundert euch nicht, wenn die Welt euch hasst. Versteht ihr, welche Welt? Das ist nicht Liebe. Das ist weder Liebe zu Gott, das ist noch Liebe zu seinem Wort, das ist auch nicht die Liebe zu der Wahrheit. Welche Liebe ist es aber? Von welcher Liebe und welcher Tat ist die Rede? Sag ich, was liebt aber ein Kind Gottes? Wir werden sehen. Übernächsten Sonntag. Eine Woche bin ich auf einer Freizeit, bin ich wieder zurück. Und dann gucken wir uns den nächsten Punkt an. Was ein Kind Gottes unbedingt wissen soll, erkennen soll. Von welcher Liebe ist also die Rede? Jetzt haben wir gesehen, was sie nicht ist. Wir schauen uns an, was sie ist. Okay? Ich danke euch. Amen.